Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Hey Reinhold.
Hi.
Grüß dich. Reinhold, mir ist was echt Blödes passiert. Mir ist mein iPhone ins Klo gefallen. Und jetzt haben wir kein iChat mehr.
In deinen Träumen.
Und
kein iChat.
Oder wie heißt es?
Es gibt kein iChat.
Ich bin schon aufgeflogen.
Fast habe ich es dir geglaubt. Fast habe ich es dir geglaubt, dass du doch ein iPhone hast. Oh Mann.
Ja, ganz knapp. Es hätte fast geklappt, aber jetzt müssen wir anders sicher kommunizieren. Mhm. Und ich schlage E-Mails vor.
Bah, ist viel zu alt.
E-Mails sind voll sicher, Mann. Die sind voll sicher, habe ich gehört, zu einem Cyber-Security-Podcast.
In so einem Nischen-Podcast.
So einem Nischen, genau. So ein schäbiger, kleiner Winkel-Podcast.
Ah, ich habe gehört, E-Mails sind richtig, richtig unsicher. Ich weiß nicht, würde ich nicht machen. Lass uns bei Apple bleiben.
Du musst die nur richtig verwenden.
Aha.
Zum Beispiel.
Das klingt nach dem schlechtesten Skript ever.
Zum Beispiel, indem man sie halt ordentlich verschlüsselt, Ende zu Ende verschlüsselt, weißt du?
Ja, genau, das, was mein WhatsApp ja schon macht. Mein Signal, meine iMessage, genau. Ende zu Ende verschlüsselt.
Ja, nur halt cooler mit E-Mails.
Cooler heißt komplizierter, richtig?
Ja, ist schon ein bisschen komplizierter wahrscheinlich.
Ja.
Aber lass uns doch mal drüber sprechen, wie man, wenn man jetzt wirklich ernsthaft E-Mails sichern möchte, wie man das macht.
Ja, genau. Also ich glaube, zuerst kam PGP, oder? Pretty Good Privacy. Das müsste irgendwie so, glaube ich, 90, 91 oder so gewesen sein. Das heißt also, die Idee, E-Mails tatsächlich Ende zu Ende zu verschlüsseln, ist auch Open Source, wenn ich mich recht erinnere. Also es ist, ne, nicht irgendeine Firma dahinter.
Nee, ich glaube damals war PGP, ist glaube ich keine Open Source Software.
Oh, okay. Open PGP war es dann.
GNU-PG heißt es, glaube ich. GPG. Ah. Schau, da fängst du schon an. Das ist kompliziert.
Guck, du iChat und ich GPG. Ja,
genau. PGP war, glaube ich, ursprünglich kommerzielle Software, die aber als Freeware frei runterzuladen war.
Genau, und das ist jetzt schon das Interessante, finde ich. Das ist eine eigene Software. Mhm. Also sprich, nicht mit meinen Bordmitteln umzusetzen, sondern ich brauche eine dedizierte Software dafür.
Naja, also ich meine, da kam es her. Früher konnte kein Mail-Client nativ eine Verschlüsselung ausführen. Mhm. Und deswegen gab es halt ein extra Programm, das man sich runterladen musste. Und tatsächlich, ganz am Anfang, also ich habe noch ganz alte OpenPGP-Schlüssel, sind auch auf den Key-Server noch abrufbar. Und da war es so, wenn man da eine PGP-Mail verschicken wollte, dann hat man die genommen, hat die gepastet in das Programm, dann ist die verschlüsselt worden und dann hat man die zurückkopiert in seine eigene Mail rein.
Ja, also nichts macht mehr Spaß als dieser Workflow.
Ja, das ist ein richtig guter Workflow, erfunden von Security-Menschen, die sich halt gedacht haben, ja, Security ist wichtig, Usability, meh.
Komplett egal. Ja, deswegen hat es auch so eine hohe Verbreitung gefunden.
Extrem hohe Verbreitung. Naja, ich meine, ich sag mal, wenn dir was wirklich wichtig ist, dann hast du es damit schon verschlüsselt. Wir haben das damals halt so just for fun gemacht. Ja. Das Gute ist halt bei PGP, also vielleicht erstmal, was ist es? Ja, also genau. Es ist vielleicht eine Art und Weise, dezentral Verschlüsselung von Mails auf Basis von asymmetrischer Kryptographie sicherzustellen.
Genau, ich habe meinen Private Key. Andere kennen meinen Public Key, können damit die Mails an mich verschlüsseln. So wie man es eben von asymmetrischer Verschlüsselung kennt, hat man ja schon mal eine Folge drüber.
Aber das ist ja jetzt schon spannend. Woher kennen denn die anderen deinen Public Key?
Das ist der Punkt, genau. Also Web of Trust, wie vertrauen wir uns gegenseitig? Es reicht ja nicht, wenn ich meinen Public Key einfach in ein Verzeichnis stelle oder auf meine Homepage oder so. Könnte ja sein, dass das gefälscht ist. Könnte es sein, dass es nicht tatsächlich von mir ist. Und wenn ich mich recht erinnere, war es dann so Mode, dass man das auf so Partys oder auf Konferenzen sich dann gegenseitig die Fingerprints dieser Zertifikate gezeigt hat. Und somit man eben zeigen konnte, ja, es bin tatsächlich ich, das Ding gehört tatsächlich mir, du kannst mir vertrauen. Ja? Gibt es heute noch die Funktion, also in anderen Programmen, also weil wir es gerade von Messengern hatten, also sowas wie WhatsApp oder Signal, das ist ganz normal, dass du dann eben auch dein Fingerprint zeigen kannst und das dann abscannen kannst zum QR-Code.
Genau, also vielleicht nochmal langsam. Also ja, ein Fingerprint erstmal, der Fingerabdruck von dem Schlüssel ist im Endeffekt nichts anderes als ein Hashwert über den Public Key.
Genau, das macht es, wie soll man sagen, kleiner. Also ein Fingerabdruck macht das Ganze kompakter.
Genau, und zwar so, dass der in der Regel gut zuordnenbar ist. Also wenn du den Fingerabdruck vergleichst von so einem Schlüssel, dann hast du eigentlich mit hinreichender Sicherheit auch gewährleistet, dass der Schlüssel korrekt ist. Das bedeutet also, was das Einfachste ist, was ich machen kann, ist, ich sende dir meinen vollständigen Public Key einfach per unsicherer E-Mail oder per unsicherem WhatsApp oder per unsicherem iChat und
iMessage.
Genau. Und, und dann habe ich aber quasi auf einem sicheren Medium, also zum Beispiel auf meiner Visitenkarte, ich hatte tatsächlich meinen GPG-Key auf meiner Visitenkarte früher. Das ist so,
Nerd.
So war ich drauf, genau.
Nerd. Ja.
Und die gebe ich dir aber. Und dann weißt du, okay, also der Fingerprint, der ist authentisch, der auf dieser Visitenkarte steht. Jetzt empfängst du diese unsichere Nachricht, wo mein Key mit angehängt ist, und jetzt vergleichst du die Fingerprints. Der auf der Visitenkarte ist es der, den mein Programm auch ausrechnet für den empfangenen Schlüssel. Wenn du das sichergestellt hast, dann weißt du zumindest, dass diese Kommunikation mit mir sicher ist.
Genau, und schon geht die Ampel von orange auf grün. Ich glaube, so war das damals in den Programmen, irgendwie so in der Art. Dann habe ich gesagt, ja, das stimmt überein und jetzt vertraue ich dem komplett.
Genau, aber jetzt ist das natürlich ein Problem, weil das nicht skaliert, ne? Also
richtig.
Halt eher so schlecht.
Dann gibt es ja noch die Idee, dass ich auf dich zukomme und dich frage, sag mal, vertraust du auch diesem anderen da, dem Typ C?
Genau.
Der will mit mir auch kommunizieren und dann sagst du, ja, doch, doch, dem vertraust du, den hast du schon mal in echt gesehen. Das ist tatsächlich sein Zertifikat, das ist der Fingerprint, das passt, das ist okay. Und dann übernehme ich das, dann sage ich, weil dir vertraue ich natürlich zu 100%, niemals würde das irgendwas erschüttern. Das heißt, deine ganze Kette von vertrauenswürdigen Personen, den würde ich dann auch vertrauen.
Genau, erklär das nochmal ganz langsam, wie das funktioniert denn. Also ne, im Endeffekt ist die grundsätzliche Idee, das ist quasi einem Freund von meinem Freund, dem vertraue ich auch. Mhm. Und möglicherweise gibt es ja auch mehrere Pfade. Ja, also wenn ich jetzt in meinem LinkedIn-Netzwerk schaue und dann bin ich vielleicht nicht direkt mit jemandem vernetzt, aber der ist dein Freund und noch Freund mit ganz vielen anderen meiner ehemaligen Arbeitskollegen, dann weiß ich schon, der hat da wahrscheinlich auch gearbeitet oder so. Das ist die Idee von so einem Web of Trust.
Ja.
Und wie funktioniert das jetzt technisch? Kannst du das erklären, wie so eine Key-Signing-Party funktioniert? Warst du schon mal auf einer Key-Signing-Party?
Nee, ich war noch nicht auf einer Key-Signing-Party, aber ich kann nicht zurückhalten, weil du gerade das LinkedIn-Beispiel genannt hast. Das ist für mich null Vertrauen. Weil ich glaube, manche, die kriegen bei LinkedIn so Kontaktanfragen und sagen einfach bei allen ja. So, ja, vertraue ich. Ja, genau. Und das macht mich mega misstrauisch. Wenn ich eine Kontaktanfrage dann bekomme und sehe, er ist schon verbunden mit XY oder so, das ist für mich null Anzeichen dafür, dass ich demjenigen vertrauen würde.
Ey.
Es ist natürlich auch nicht diese Basis oder wie soll man sagen, ja, dieses Level von vertrauenswürdiger Kommunikation, aber ne, never.
Also ich habe in LinkedIn einfach absolutes Vertrauen. Das ist total safe.
Aber zurück zur Key-Signing-Party. Also ich war nicht auf einer, aber ich stelle es mir so vor. Ich meine, letzten Endes habe ich ja bei mir lokal eine Liste von Public Keys von anderen Personen, oder? Und mit denen kommuniziere ich dann verschlüsselt. Und was ich ja erreichen will, ist, dass diese Public Keys, dass ich bei denen dann auch sage, ja, denen vertraue ich wirklich. Also eben durch diesen Vergleich von diesem Fingerprint. Du hast es auf deiner Visitenkarte, wir sehen uns. Ich gleiche das ab und sage dann bei mir, mach ein Häkchen dran, ja, passt. Und ich vermute, auf so einer Party würde ich dann jede Menge Zertifikate gezeigt bekommen oder die Public Keys, sagen wir so, gezeigt bekommen. Und sehe dann die Fingerprints, also die gehen dann auch mit ihren Visitenkarten entlang und ich würde das im Prinzip so einsammeln. So stelle ich es mir vor. Ist es nicht so?
Es ist ein bisschen anders, aber prinzipiell schon. Also grundsätzlich ist es so, eine Key-Signing-Party, da sind Leute, die sich ja nicht gegenseitig kennen. Ja?
Ja.
Also das heißt, in meinem PGP-Schlüssel, da steht jetzt Johannes Bauer drinnen, aber jemand, der mich nicht kennt, der weiß ja nicht, ob ich der Johannes Bauer bin oder irgendjemand anders.
Mhm.
So. Deswegen.
Ach, das heißt, man setzt sich gemeinsam an den Tisch, führt ein Gespräch und du sagst mir dann, ja, den kenne ich wirklich, das ist echt der Max Mustermann.
Nee, auch okay. Nicht. Also das bedeutet, also tatsächlich in der Praxis funktioniert es so, es gibt einen, der organisiert das Der schreibt also einfach irgendwo öffentlich rum, hier, es gibt eine Key-Signing-Party und man muss sich registrieren. Wer mitmachen will, es gibt ein Treffen, wo sich alle persönlich treffen. Und dann müssen alle, die teilnehmen, vorab ihren öffentlichen Schlüssel dem Organisator schicken.
Und wer bringt die Snacks und die Getränke?
Das geht so schnell, da braucht man gar keine Snacks. Das geht ganz schnell.
Also du sendest vorher dem Organisator deinen eigenen Public Key.
Genau.
Ja, okay. Der sammelt die ein.
Der sammelt die alle ein.
Ja.
Der druckt dann eine Liste mit allen Public Keys aus, wo zu jedem Public Key der Fingerprint steht.
Ja.
So. Und der druckt die aus für jeden Teilnehmer ein Blatt.
Mhm.
So. An dem persönlichen Treffen werden diese Blätter jetzt ausgeteilt. Da stehen jetzt jeweils alle Public Keys von allen anderen Teilnehmern drauf. Der eigene natürlich auch. Dann werden diese Fingerprints alle vorgelesen. Okay. Und derjenige, dessen eigener Fingerprint vorgelesen werden muss, der guckt, dass es wirklich sein eigener ist. Alle anderen gucken, dass der vorgelesene Fingerprint mit dem übereinstimmt, der auf dem Blatt steht. Es könnte ja sein, dass der Organisator der Böse ist und jemandem ein drapiertes Papier unterjubeln will. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So. Jetzt ist also sichergestellt zu dem Zeitpunkt, dass der Fingerprint von jemandem, der da seinen Key reingeschickt hat, garantiert übereinstimmt mit den Blättern von allen anderen. Und dann geht das eigentliche Key-Signing los. Jetzt nimmt sich jeder Teilnehmer, die stellen sich in einer Reihe auf und der Erste nimmt seinen Personalausweis und geht damit quasi die ganze Kette entlang und zeigt jedem anderen seinen Personalausweis. Der wird dann kontrolliert. Stimmt das Bild? Ist der noch gültig? Ist der authentisch? Und wenn ich überprüft habe, dass dein Perso stimmt, dann hake ich den bei mir ab. Auf meinem Blatt Papier. Mhm. So, und das macht jetzt jeder. Jeder zeigt einmal allen anderen seinen Ausweis. Dann haben idealerweise alle dieses Blatt Papier, wo alle validierten Fingerprints draufstehen und alle haben einen Haken.
Mhm.
Und dann zu Hause, das ist dann der nächste Schritt, zu Hause kann ich jetzt meinen privaten Schlüssel verwenden und sagen, ich habe geprüft, dass diese oder jene öffentlichen Schlüssel stimmen. Mhm. Und das bestätige ich, indem ich eine digitale Signatur dranhänge an diesen Schlüssel. Und diese digitale Signatur, die schicke ich dann typischerweise demjenigen, dem der Key gehört, der Public Key gehört. Und der kann jetzt also mit seinem Key rumgehen und hat quasi zusätzlich noch den Hinweis, naja, der Johannes hat mir bestätigt, dass ich meinen Personalausweis gezeigt habe. Deswegen, so geht das.
Und da kann ich auch mehrere Signaturen hinhängen. Kann
ganz
sagen,
viele,
guck mal, hier die 100 Leute, die haben mir damals auf dieser obskuren Party haben mir vertraut.
Aber so ist es auch. Also das ist auch unter Nerds, also ich meine, heutzutage vielleicht nicht mehr so, aber das war schon so ein Statussymbol. Ja, wie viele Signaturen hast du denn eingesammelt für deinen Public Key und so weiter?
Ich finde das so cool. Also wirklich. Weil das ist ja, du lernst dabei auch, das ist ja irgendwie sozial, wie soll man sagen, ein Sozialexperiment, wie ja, Vertrauen funktionieren kann. Mit Kryptografie.
Also es ist schon witzig.
Ja.
Aber natürlich auch implizit Vertrauen. Wir vertrauen ja den Ausweisen. Das sind dann auch Leute dabei.
Richtig.
Von Ausweisen, die du nicht kennst. Also weißt du, wie so ein, was weiß ich, kasachischer Personalausweis ausguckt? Ich nicht, ne? Also keine Ahnung. Und es sind da auch tatsächlich, aber ich meine, gut, es sind halt auch super Nerds, die da mitmachen. Da nehme ich mich ja gar nicht aus. Und es sind schon auch Leute sehr, sehr kritisch. Also ich weiß schon auch mein Personalausweisbild, da haben Leute dann, ja, bist das wirklich du? Ja, also weißt du, so auf die Nummer. Also das ist voll spannend, wenn du Nerds plötzlich, wenn du denen die Macht gibst, zu entscheiden, ob dein Ausweis authentisch ist, dann sind die manchmal sehr, sehr kritisch. Ja.
Ja. Das heißt aber auch, ich war nicht auf der Party und du würdest mir jetzt nicht irgendwie das Paket weiterleiten an Public Keys, denen du vertraust, sondern es wäre dann eher anders, wenn ich mit jemand anderem kommunizieren würde, mit dem ich bisher noch nicht kommuniziert habe und der mir dann seinen Public Key zeigt mit der Signatur von dir, dann würde ich sagen, jo, also das passt.
Du würdest es eher als authentisch ansehen.
Genau. Ja, genau.
Du würdest
genau.
es dann sehen und da wird dann so ein Vertrauensscore gebildet.
Boah.
Und jetzt ist aber auch die Frage, woher kriegst du eigentlich den Public Key?
Ja, haben wir ja gerade gesagt, den kann ich mir einfach zuschicken lassen.
Genau, aber wenn du jetzt initial eine Mail verschickst.
Ja.
Dann hast du den ja vorher nicht, hast vorher keine Kommunikation geführt.
Ja, ja, mache ich halt noch unverschlüsselt.
Ja, naja, aber da gibt's Key-Server dafür.
Okay, aber also ich könnte es doch einfach so anfordern von ihm.
Ja, sagen, gut, aber hey, komm, das ist ja voll langweilig, aber das ja, ist ja voll umständlich.
Was?
Aber tatsächlich gibt es so eigene Key-Server und da kannst du Fragen nach bestimmten E-Mail-Adressen und dann kriegst du da alle Public Keys zurück, die da hinterlegt sind.
Keys.openpgp.org
zum Beispiel.
Ja gut, aber ich meine, was ist das? Das sind halt dann diese Server, auf die du halt deinen Public Key hochladen kannst und dann halt so ein Lookup machen kannst anhand von der E-Mail-Adresse, ja.
Ja gut, aber du musst halt schon wissen, dass es da noch Parteien gibt, die da möglicherweise halt diese Keys verteilen. Ja,
so. Und
standardmäßig, wenn du es ernsthaft betreibst, GPG, dann hängst du deinen öffentlichen Key auch an jede E-Mail einfach mit an. Ja, ungefragt und sagst, hier ist mein Key, ich akzeptiere auch verschlüsselte Kommunikation.
Ja, also das sind dann so Mails wie von wegen, ja, ist okay, wir können heute um 12 Uhr Mittagessen gehen, boom, Public Key noch.
Genau.
Ja, das weiß ich noch.
Ja. Aber ich meine, das Interessante an GPG ist, dass es halt ein komplett dezentraler Entwurf ist.
Richtig.
Da gibt es keine Autorität, die das verwaltet. Auch diese Key-Server sind keine Autorität, die verteilen das nur. Die braucht es eigentlich nicht. Und das ist aber ja tatsächlich im Corporate-Umfeld nicht das, was eigentlich verwendet wird.
Nee. Und weil man sich da, glaube ich, nicht vorstellen konnte, solche Partys zu schmeißen und wo dann die Leute sich gegenseitig den Personalausweis gezeigt haben, ich glaube, es war einfach nicht möglich in dem Umfeld. Schade, sad, ne? Man hätte coole Partys machen können auf die Art und Weise, aber nein.
Ja,
sad. Deswegen hat man dann ein paar Jahre später, ist man auf S-MIME gegangen. S-MIME, Secure Multipurpose Internet Mail Extensions. Und was ist da der Unterschied? Du hast gerade eben gesagt, ne? Das eine dezentral und das andere dann wieder so, wie wir es von Verschlüsselung bei HTTP, also beim Aufrufen von Webseiten auch kennen, eher zentral. Das heißt, X509-Zertifikate werden da genutzt und die sind dann typischerweise eben auf einem Server, werden von dort auf verwaltet mit einer CA, mit einer Certificate Authority. Das heißt also nicht mehr so frei wie die Alternative, die zuerst erfunden wurde.
Ja, genau. Also prinzipiell kann man sich natürlich auch eine eigene CA erstellen
oder
selbstsignierte Zertifikate nutzen. Aber tatsächlich ist es so, das ist in der Praxis eher unüblich bei S-MIME. S-MIME ist auch eigentlich eine ganz coole Sache. Da hast du halt eben genau diese ganzen normalen X509-Mechanismen. Bei einem Webserver ist es ja so, da gibt es eine X509-Extension. Da gibt es auch eine exzellente Folge drüber.
Ja.
Da gibt es ein Subject-Alternative-Name. Und dieser Subject-Alternative-Name, der ist im Fall von einem Webserver typischerweise eben DNS-Name. Im Fall von einem S-MIME-Zertifikat ist das eben eine E-Mail-Adresse. Also das bedeutet, das Zertifikat ist kryptografisch gebunden an eine bestimmte E-Mail-Adresse. Und derjenige, der das ausgestellt hat, bestätigt also, dass der Empfänger legitim für den Versand unter dieser E-Mail-Adresse eben zuständig ist.
Genau. Und was man schon sagen muss, ne, also das Ding hat sich durchgesetzt in dem Sinne, dass es eigentlich heutzutage von allen gängigen E-Mail-Clients auch unterstützt wird.
Ja.
Also nativ, ne?
Ja, wobei, also ich sage jetzt mal so, es ist schon teilweise eher von der Usability so lala, sage ich mal. Also ich kenne natürlich nur den Thunderbird, aber ich finde, gerade wenn man jetzt eine CA hinzufügen will oder so eigene selbstsignierte Zertifikate möglicherweise akzeptieren will, weil man die händisch geprüft hat, ist ja ein legitimer Use Case. Ich kann ja auch bei S-MIME sagen, okay, ich habe dein Zertifikat geprüft und deswegen akzeptiere ich das für mich. Ja, aber das ist einfach nicht so ein Use Case, der unterstützt wird. Und ich finde auch, das große Problem bei S-MIME, und das verstehe ich auch nicht, ist, dass es quasi keine CAs gibt, die einem kostenlos Zertifikate geben. Also für Webseiten gibt es Let's Encrypt. Und Let's Encrypt könnte ja prinzipiell auch einfach E-Mail-Zertifikate erstellen, wenn sie prüfen, dass du wirklich unter dieser E-Mail-Adresse erreichbar bist. Aber das machen die nicht.
Weißt du, warum die es nicht machen? Kennst du da die Hintergründe?
Nee, also ich meine, was natürlich so ist, ist bei Webserver-Zertifikaten, da wird ja die Lebensdauer jetzt ganz extrem runtergefahren. Also das, aktuell sind es 3 Monate, aber das soll ja jetzt noch kürzer gemacht werden. Und das bedeutet also, dass du einen automatischen Prozess brauchst, um diese Zertifikate zu erneuern. Und das ist natürlich bei E-Mails schwierig, ne? Also das müsste dann eine Integration in deinen Mail-Client geben, wo alle heilige Zeit, was weiß ich, alle 4 Wochen kommt eine automatische E-Mail von Let's Encrypt. Und da ist eben ein Zufallswert drin und dann geht der automatisch auf eine Website und das macht dann auch wieder Angriffsoberfläche und so weiter und so fort. Also das kann man sich freilich vorstellen und das wäre auch irgendwie handhabbar, aber gibt es halt einfach noch nicht. Und ich glaube, die wollen einfach auch keine Zertifikate ausstellen, die jetzt 1 oder 2 Jahre gültig sind.
Ja, klar. Ja. Wenn sie da auf Webseitenebene gerade zurückrudern oder beziehungsweise das verkürzen, ja. Aber ich meine, klar, also gerade im Unternehmensumfeld ist das schon gängig, dass man da eben S/MIME hat, weil man halt die Zertifikate den Clients halt eben entsprechend unterschieben kann und sich um die ganze Zertifikatsverwaltung kümmern kann, ne? Du hast in deinem Unternehmen das aufgebaut und so. Das Problem ist halt dann nur die Unternehmensgrenze. Also ich finde das so ein bisschen, naja, du kannst halt innerhalb des Unternehmens, kannst du es dann schön hin und her verschicken, verschlüsselt. Aber was bringt dir das denn groß? Ja.
Naja, Moment, aber eigentlich ist die Unternehmensgrenze gerade bei einer zentralisierten PKI ja eben gerade kein Problem, wenn du well-trusted CAs hast, denen du vertrauen kannst.
Ja, hast du es mal, ich meine, weiß nicht, habe ich bisher noch nicht erlebt, ehrlich gesagt, in meinem professionellen Umfeld, dass man dann mit einer anderen Firma eine verschlüsselte Mail versandt hat oder ausgetauscht hat, ist mir bisher noch nicht
also in den Weg gekommen. Also eigentlich geht das problemlos, weil, also du musst natürlich initial mal das Vertrauen herstellen und das Zertifikat übermitteln. Und das passiert standardmäßig, wenn du eine Mail nur signierst. Also wenn ich das Gegenüber nicht kenne, dann kann ich natürlich dem keine verschlüsselte Mail schicken. Aber ich kann meine Mail ja signieren. Und da ist es ja bei S/MIME oder bei dem tatsächlichen Nachfolger CMS, der Cryptographic Message Syntax, so, dass wenn ich eine Mail signiere, dann wird da auch mein eigenes Zertifikat ja mit reingeschrieben in diese Mail.
Ja.
So, der kann meine Signatur prüfen, weil er die PKI hat. Also der traut ja quasi der CA, die verwendet wurde, um mein Zertifikat auszustellen.
Ja. Yeah.
Das kann er prüfen. Da gibt es ja immer, was weiß ich, mein Thunderbird hat da 150 CAs drinnen, die irgendwie denen vertraut wird. Und sobald er das geprüft hat, weiß er auch, dass mein Zertifikat gültig ist. Und das bedeutet, bei der Mail, die der als Antwort mir schickt, kann er schon die Nachricht verschlüsseln, wenn er will.
Dann frage ich mich, an welchen Grenzen das gescheitert ist tatsächlich in der Praxis oder ob es irgendwie die anderen einfach nicht umgesetzt haben. Ich weiß es nicht.
An Outlook wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich Outlook. Ja, jetzt mal im Ernst, oder? Wenn du sagst Unternehmen, dann denkst du
doch an Outlook, alle oder? Outlook. Ja, es haben doch alle Outlook. Alle und alle, ist doch so.
Reinhold, ekelhaft, ey.
Ja, ich bin doch kein Fürsprecher dafür, das meine ich doch jetzt gar nicht. Aber wir wissen, wie die Realität ist. Selbst du nutzt M365 für deinen
Alter, ich kann ja nicht, ich habe ja nicht die IT im Griff von meinem Unternehmen.
Richtig, genau so ist das.
Aber ja, das stimmt schon.
Ja, okay, naja, gut.
Aber prinzipiell müsste das schon gehen. Aber ich glaube, es ist Outlook. Das ist nicht S/MIME, was da das Problem ist. Mhm. Weil das S/MIME oder CMS, das gibt es problemlos her eigentlich.
Ah, da würde es mich echt interessieren, was unsere Hörer da sagen. Es würde mich wirklich interessieren. Vielleicht auch so Mail-Admins oder sowas, die das aufgesetzt haben mal.
Ja, da habe ich einen in der Hörerschaft tatsächlich, den ich letztens drauf angesprochen habe. Das ist auch ein sehr, sehr lieber Lehrbeauftragter von
mir. Ja. Ja. Und wie viele Mails hast du schon mit S/MIME verschickt?
Ganz schön viele. Wieso?
Echt? Ja?
Ja.
Das ist das, was du jetzt nutzt?
Ich bin tatsächlich jetzt auf S/MIME umgestiegen, ja.
Mhm.
Warum?
Ja, aber mit deiner eigenen CA oder was?
Nee, ich habe Zugang zu so einer, wegen meinem Beruf, Zugang zu so einer CA, die mir das kostenlos macht für so akademisches Dings-Zeugs.
Okay. Das heißt also, mein E-Mail-Client müsste damit zurechtkommen. Du schickst mir eine signierte Mail und der müsste sagen, ja, die Signatur, die ist fein.
Kannst du das? Kann dein E-Mail-Client S/MIME? Das ist eine
gute Frage.
Ja, lass
uns das mal ausprobieren. Ja, ich gehe mal davon aus. Ja.
Ja, klar, dieses i-Dings kann das.
Ja.
Ja, okay.
Schick mir mal.
Ja, mache ich mal.
Ja, machen wirklich mal.
Ja, mache ich wirklich mal.
Okay. Und was war das andere? Was, CMS habe ich noch nie gehört. Also.
Ja, also CMS ist quasi, ich sage jetzt mal, der Nachfolger zu S/MIME. Das sieht aus wie S/MIME, ist aber quasi die Version, die heutzutage eigentlich jeder benutzt, wenn er S/MIME sagt, meinen wir eigentlich CMS. Ah. Das ist die Cryptographic Message Syntax und das ist eine Variante, die dann bessere Algorithmen unterstützt. Also das ursprüngliche S/MIME unterstützt zum Beispiel nur ziemlich schäbige, ranzige Verschlüsselung, unterstützt zum Beispiel elliptische Kurven nur sehr eingeschränkt, kann keine elliptische Kurvenverschlüsselung, sondern nur Signaturen und so weiter. Und CMS ist da also die generischere Variante mit besserer Unterstützung für moderne Algorithmen.
Mhm. Okay, aber im Prinzip hat sich nichts geändert.
Nee, genau. Aber voll spannend bei beiden, also bei GnuPG und bei S/MIME ist ja die Art und Weise, wie diese Mails transportiert werden. Das vielleicht noch, bevor wir es abbinden, als letzte Info. Weil MIME sagt ja schon, na, das ist diese Multipart-Internet-E-Mail-Extension. Mhm. Und tatsächlich ist es so, da wird typischerweise nur der Body, also nur der eigentliche Content von E-Mails verschlüsselt.
Ja, genau.
Und die Header-Felder aber nicht.
Jetzt sag also, mal kurz, was in den Header-Feldern steht, typischerweise.
From, to, genau. Content Type, MIME-Version, Subject, CC, BCC steht nicht drin, was steht noch drin, Date und vielleicht noch X User Agent. Ja, also solche Sachen, aber insbesondere eben das Subject, das ist oft bei verschlüsselten E-Mails unverschlüsselt. Also das bedeutet, ich kann dir eine verschlüsselte E-Mail schicken und wenn ich aber als Subject dann reinschreibe, Kündigung von Herrn Meier, dann ist das offen. Das ist doch auch ein bisschen schräg. Das ist einfach so ein Stückelwerk, das merkt man halt schon ein bisschen, ne?
Ja, ja. Und das ist jetzt anders mit CMS, oder was? Nee, habe ich es richtig verstanden?
Nee, ja, man kann es anders machen, aber viele Mail-Clients machen es per Default nicht einfach. Mhm. Man kann quasi dann in den äußeren Header, schreibt man im Subject rein, ja, encrypted Subject, ja, einfach nur. Und dann kann man quasi ein zweites Header-Feld in diese MIME-Hülle innen reinpacken und da das verschlüsselte Subject reinschreiben. Aber das wird nicht so, sag ich mal, universell unterstützt.
Mhm. Ja, ja. Ja, okay, also wir haben jetzt 3 Folgen über E-Mails gehabt und haben uns um unterschiedliche Aspekte gekümmert. Für mich ist jetzt so die Frage so nach einem Fazit, was wir normalerweise nicht machen, aber weißt du, so dieses, kann ich über E-Mails zum Beispiel auch vertrauliche Informationen versenden, wenn ich sage, okay, ich mache es jetzt unverschlüsselt, weil ich glaube irgendwie, das wird schon gut drüber gehen, aber dann zum Beispiel so eine Kopie vom Personalausweis oder wie auch immer, der Empfänger, also darf der damit wirklich dann arbeiten im Sinne von, okay, es war ja aber ein komplett unsicherer Kanal, so dieses Rechtliche, das ist das, was ich mich frage. Oder vielleicht banaler irgendwie, das ist jetzt so ein Vertragsabschluss oder so über E-Mail. Weißt du, das wird ja gemacht, aber letzten Endes ist es ja unsicher, wenn ich es nicht verschlüssel. Auf der anderen Seite wird wahrscheinlich davon ausgegangen, ja, das wurde aber sicher übertragen. Das ist mir noch nicht so klar, muss ich mal nachschauen.
Also mit sicher übertragen meinst du was genau?
Ja, also dass es von meinem Client sicher übertragen wurde, dass nicht dazwischen, dass jemand aufbrechen konnte. Naja, wobei, nee, das hätte dann eben nicht gewährleistet. Aber trotzdem wird es doch gemacht. Also heutzutage kommunizierst du per E-Mail und zwar unverschlüsselte E-Mail mit Firmen. Mhm. Ja, und machst da Vertragsabschlüssel oder nicht?
Richtig. Also ist de facto ganz, ganz, ganz gängige Praxis,
genau,
dass man sich per E-Mail was bestätigen lässt.
Ja.
Ich würde sagen, also ich meine, ich bin ja auch kein Jurist, technisch gesehen ist unverschlüsselte E-Mail nichts wert. Ja, da lässt sich ganz viel fälschen, spoofen und so weiter und so fort. Das ist bei verschlüsselter E-Mail mit einer qualifizierten elektronischen Signatur schon deutlich anders, aber ich denke mal, die Rechtsauffassung in Deutschland, die ist pragmatisch, in dem Sinn, dass es schon als Zustimmung gewertet wird. Also zum Beispiel ist es ja so, bei diesem Fernabnahmegesetz oder bei diesem Widerrufsrecht, da ist ja E-Mail als Kanal oft explizit mit angegeben. Ja? Mhm. Und das wird ja auch akzeptiert. Also ich denke mal, so ist es. Also
ist halt pragmatisch,
dass es halt pragmatisch gehandhabt wird, weil du diesen Fall nicht oft haben wirst. Mhm. Wobei es natürlich schon so ist, dass auch auf Unternehmen Angriffe per E-Mail stattfinden. Also zum Beispiel, dass es heißt, ja, wir haben ein neues Konto und bitte in Zukunft alle Überweisungen dahin richten. Da haben ja auch schon große Unternehmen sehr, sehr viel Geld verloren. So.
Mhm. Ja,
das aber passiert. Da ist die Frage, wer ist da haftbar? Das ist natürlich schwierig. Ne?
Ja. Oder zum Beispiel mit einer Arztpraxis E-Mails schreiben. Ne? Also wo ich mir auch so denke, also ist das überhaupt zulässig? Ich meine, ich finde es gut, ich finde es convenient, dass es die Möglichkeit gibt, aber was dürfen die dann reinpacken, was nicht und so? Das ist halt vieles, glaube ich, noch so ein bisschen eine Grauzone. Auf der anderen Seite, ja, wenn du fit bist, dann hast du dich mit den Themen auseinandergesetzt. Ja? Naja, aber wir sind kein Jura-Podcast.
Ja.
Da sind wir auf unsere Hörerschaft angewiesen. Vielleicht wissen die mehr, wie sich das so verhält. Alles klar. Ich würde sagen, damit schließen wir E-Mails ab. Es sei denn, uns fällt noch was ein, dann gibt es noch eine 4. Folge dazu. Aber ich würde sagen, bis auf Weiteres war es das. Wenn euch die Folge gefallen hat und auch die anderen davor, dann gebt uns gerne eine Bewertungen ab in den Podcast-Portalen eurer Wahl. Schreibt Kommentare, wir freuen uns drauf. Wir antworten auch sehr gern. Schreibt uns eine E-Mail an mail@cybersecurityentschlüsselt.de, wenn ihr zum Beispiel Ideen für weitere Folgen habt. Johannes, dir noch einen schönen Tag.
Dir auch, mach's gut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.